Wenn wir uns mit dem Atheismus heute beschäftigen, über den Atheismus nachdenken, dann wurde vorhin schon einleitend darauf hingewiesen, dass es vor wenigen Monaten diesen Atheismusbus gegeben hat, der durch Deutschland gefahren ist. Da sind wir in Deutschland allerdings relativ spät von betroffen worden. In England, in Italien, in der Schweiz, in verschiedenen anderen europäischen Ländern gab es in den letzten 2-3 Jahren schon vor Deutschland Plakataktionen, auf denen die Menschen aufgefordert worden sind, Gott in Frage zu stellen oder sich darüber zu freuen, dass es keinen Gott gibt. Nach dem Motto, freu dich des Lebens, da ist kein Gott, der dich daran stört. Und das sollte öffentlichkeitswirksam Menschen vom Atheismus überzeugen. Das ist eine ganz neue Situation. Es gibt in Deutschland mehrere Vereinigungen, die für den Atheismus kämpfen. Also nicht nur einfach sagen, sie sind Atheisten, sondern dafür kämpfen, dass der Atheismus sich in Deutschland verbreitet. Da gibt es beispielsweise die sogenannten Brights, so nennen die sich. Ein englischsprachiger Ausdruck. Wir könnten sagen, die Leuchtenden oder die Erleuchteten oder die Klugen oder wie man es nun sonst übersetzen will, zu denen gehört gerade jener Richard Dawkins, der von sich Reden gemacht hat durch sein Buch Der Gotteswahn. Der Titel soll ja schon deutlich machen, dass all diejenigen, die an einen Gott glauben, das heißt auch wahrscheinlich viele von ihnen, eigentlich wahnsinnig sind, weil sie daran glauben, es gibt einen Gott. Der Gotteswahn war ja gemeint als Krankheitsbezeichnung. Das ist eine Art Krankheit, an Gott zu glauben. So beschreibt er das dann auch in seinem Buch. In seinem Buch erwähnt er übrigens auch, was das Ziel ist seiner Arbeit und auch der Arbeit der Brights. Er schreibt dort eigentlich ja in seinem Ansehen als Naturwissenschaftler. Als weltweit bekannter Biologe, Evolutionsbiologe, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Und da schreibt er in seinem Buch, das Ziel seiner Arbeit sei, die Menschen zum Atheismus zu bekehren. Also gebraucht das Wort bekehren darin. Schon das sollte den normalen Leser stutzig machen, denn da merken wir, es geht nicht um naturwissenschaftliche Ergebnisse. Es geht nicht um irgendwelche eindeutigen Fakten. Sondern in seinem Buch geht es darum, er will Menschen zu seiner Weltanschauung überzeugen, bekehren. Es geht nicht um Information, das ist ein Buch, das den Menschen bekehren will zum Atheismus. Nun, die Brights sind nicht die einzigen. Es gibt dann in Deutschland die Giordano-Bruno-Gesellschaft. Können Sie im Internet nachschauen, die hat auch zahlreiche Publikationen, die sie herausgibt, versucht immer wieder durch öffentlichkeitswirksame Aktionen Kirchen anzugreifen, Glauben anzugreifen. Häufig werden Mitglieder der Giordano-Bruno-Gesellschaft interviewt vom Spiegel. Die deutsche Zeitschrift Der Spiegel ja regelmäßig zeichnet sich dadurch aus, dass sie gegen den Glauben Stellung nimmt. Also ganz regelmäßig vor Weihnachten und Ostern. Also ich bin ja kein Prophet, aber ich kann Ihnen jetzt schon die Garantie geben, zu Weihnachten wird im Spiegel wieder ein Artikel stehen über den Glauben und zwar dagegen. Das, was in der Bibel steht, stimmt nicht. Ist immer so im Spiegel. Kann man sich darauf verlassen. Und die zitieren häufig auch Mitglieder dieser Giordano-Bruno-Gesellschaft. Darüber hinaus gibt es auch die Deutsche Humanistische Union, eine weitere Organisation, der es nicht nur um Menschenliebe geht, wie der Name Humanismus suggerieren würde, sondern die dafür kämpft, dass in Deutschland der Atheismus verbreitet wird. Das wird auch an verschiedenen Stellen versucht, politisch durchzudrücken. Es gibt einige der großen Parteien, die ganz besonders sich das auf ihre Fahnen geschrieben haben. Die Partei, bei der wir das momentan am stärksten spüren, ist die Partei der Linken, die Linke, die ja bei der letzten Bundestagswahl außerordentlich viele Stimmen bekommen hat, mehr als man eigentlich erwartet hat. Und die hat in ihrem Parteiprogramm und in ihren öffentlichen Reden ganz deutlich gemacht, dass sie versuchen will, gegen den Glauben vorzugehen. Alle Gesetze, die Kirche und Glauben bisher schützen, wollen sie einschränken und abschaffen. Eines ihrer Parteiprogramme-Punkte ist beispielsweise, die Zuschüsse für christliche Schulen abzuschaffen, Religionsunterricht abzuschaffen, absolute Trennung von Staat und Kirche, das heißt auch an der Universität kein Theologiestudium mehr, Das ist also im Programm einer relativ viel gewählten deutschen Partei. Und bei Vertretern der SPD und der Grünen können Sie das ebenfalls hören. Also bei uns in der Nähe, große christliche Schule in Bielefeld, hatte in den letzten 2 Jahren große Probleme von einigen SPD-Abgeordneten, die ganz offen zum Rektor gegangen sind und haben gesagt, wir finden die Sache mit dem Glauben schlecht, Sie indoktrinieren die Kinder, wir werden alles dafür einsetzen, dass Sie Ihre Genehmigung verlieren. Das war auch bei der Frau Ypsilanti, als in Hessen neu gewählt worden ist und die FTH ihre Anerkennung suchte. Da sagten die Spitzenkandidaten der SPD ganz deutlich, wenn wir die Regierung stellen, werden sie keine Anerkennung bekommen. Und das ist alles dieses Gesamtkonzept, was dahinter steht. Manchmal nennt man es nicht nur atheistisch, manchmal sagt man dazu Säkularisation. Das meint genau dasselbe. Denn Säkularisation meint, die diesseitige Welt ist die einzige Welt und um die geht es. Und wenn dann nebenher noch so ein paar Leute sind, die halt meinen, dass sie an Gott glauben sollen, sollen sie das tun in ihrem Privatleben. Aber im öffentlichen Leben soll das keine Auswirkung haben. Und das ist die Überzeugung von vielen, vielen Menschen in den Medien. Sie werden das verfolgt haben durch die letzten Monate hindurch, wie immer wieder Christen öffentlich angegriffen worden sind, selbst von staatlichen Fernsehsendern. Und das auf sehr polemische Art und Weise. Sodass zahlreiche Leute sich dagegen gewandt haben, selbst Leute, die mit dem christlichen Glauben sonst wenig zu tun haben. Und das ist Teil dieses großen Programmes, das den christlichen Glauben aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Und alles nur, also das tägliche Leben, alles, was wichtig ist, alles, was mit Finanzen, Erziehung zu tun hat, nur rein innerweltlich, rein atheistisch zu gestalten. Das passiert momentan. Nicht jeder sagt das so deutlich, aber das steht dahinter. Und der Staat will versuchen, das mit allen Mitteln durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Auseinandersetzungen erinnern, als das Christiwill gewesen war. Egal, wie Sie dazu stehen, ob Sie das gut finden oder nicht, zumindest eine Veranstaltung von vielen gläubigen Christen. Dann war ja ein öffentlicher Aufruhr, insbesondere eines grünen Abgeordneten Volker Beck. Da wird doch etwas über Homosexualität gesagt. Da wird doch etwas Kritisches über Abtreibung gesagt. Und dann waren schnell die Drohungen in der Öffentlichkeit. Wenn ihr nicht sofort damit aufhört, dann werden euch alle Zuschüsse gestrichen. Ja, da merkt man. Sobald Christen etwas sagen, was irgendwie das öffentliche Leben beeinflussen könnte, wo nicht mehr nur atheistische Überzeugungen eine Rolle spielen, dann werden Christen argwöhnisch betrachtet und man versucht sie politisch und wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Dieses Programm des Gender Mainstreaming, was ich kurz erwähnt habe, ist zwischenzeitlich auf allen Ebenen der Gesellschaft durchgesetzt. Wenn Sie irgendwo in der öffentlichen Verwaltung sind und Sie sind in einer höheren Verantwortung, dann werden Sie, wenn es nicht schon geschehen ist, garantiert eine Schulung bekommen über Gender Mainstreaming. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der in Süddeutschland regelmäßig christliche Freizeiten macht, Jugendfreizeiten. Der sagte mir, jedes Mal bekommt er dann einen Schrieb, da steht dann drauf, inwiefern berücksichtigen Sie Gender Mainstreaming in Ihrer Freizeitarbeit. Also Atheismus ist nicht nur etwas persönliche Überzeugung von einigen wenigen Menschen, sondern Atheismus ist heute so ein Grundverständnis des modernen Menschen geworden. Nur nicht jeder sagt das so deutlich. Aber das Leben ohne Gott, das säkularisierte Leben, ist der Normalfall geworden. Gott soll in dem öffentlichen Leben keine Rolle mehr spielen. Das steht dahinter. Und das überrascht uns ja umso mehr. Umso mehr wir historisch zurückdenken und eigentlich davon ausgegangen waren, dass nach 1989 der Atheismus doch eigentlich tot war. Denn gerade die Regime, die da zusammengebrochen waren, die hatten doch den Atheismus als ihre Staatsphilosophie gehabt. Beispielsweise in der DDR, beispielsweise in der Sowjetunion. Da war doch die politische Forderung auch schon gewesen, wir kommen ohne Gott aus, wir brauchen Gott nicht. War da nicht auch schon die Überzeugung, dass die Leute, die zu stark an Gott festhalten, in eine psychiatrische Klinik gehören, weil sie noch nicht begriffen haben, dass man ohne Gott lebt? Und als diese politischen Systeme zusammengebrochen waren, da war vielfach in der Öffentlichkeit die große Diskussion um den Atheismus erst einmal auch tot. Also wer von uns schon in dem Alter ist und sich noch zurückerinnern kann an meinetwegen die 70er, 80er Jahre, da gab es ja massenhaft Diskussionen über Atheismus. Da gab es kaum einen deutschen Theologen, der nicht irgendwie ein Büchlein oder Aufsatz geschrieben hatte, wie man mit Atheisten spricht oder dann eben zum Beispiel in der DDR, wie man den Christsein im Sozialismus oder sowas hieß das da. Nicht? Also wie kann man Sozialismus und Christsein irgendwie miteinander verbinden? Nach 1989 hat da keiner mehr darüber gesprochen. Da hat sich das erledigt, zum großen Teil. Und jetzt merken wir, kommt das wieder neu. Wir haben den Eindruck gehabt, das sei überwunden gewesen, aber nein, es ist nicht so unterschwellig, gewinnt das in Europa immer mehr Einfluss. Denken Sie an die Diskussion um die EU-Verfassung, die ja jetzt erstmal ad acta gelegt ist. Auf den Druck Frankreichs und einiger anderer eher atheistisch ausgerichteter Länder innerhalb der EU hat man sich ja strikt geweigert, einen Bezug auf Gott hineinzunehmen. Was stand da als geschichtlichen, für den geschichtlichen Kontext? Die EU ist aufgebaut auf den Grundlagen der Antike und der Aufklärung. Dass dazwischen gerade mal 1000 Jahre christliches Mittelalter waren, hat man einfach vergessen. Naja, natürlich nicht vergessen, sondern bewusst ausgeklammert. Das will man da nicht drin haben. Das soll ausgelöscht werden. Wenn Sie nach Frankreich kommen, dann sehen Sie das, wie es vielleicht in der Zukunft in der ganzen EU aussehen wird. Denn in Frankreich ist diese vollkommene Trennung zwischen Staat und Kirche schon vollzogen. In anderen Ländern drängt man dahin, dass man das noch stärker macht. Und es soll nicht zur Freiheit der Kirche sein. Es soll nur sein, Kirche, uns ist egal, möglichst wenig Einfluss sollt ihr haben, als Gemeinde, als Kirche, als Christen. Die Welt soll vollkommen diesseitig orientiert werden und organisiert werden. Das ist das Ziel, was dahinter steckt. Nun, diese Auseinandersetzung ist nicht nur durch einen Atheistenbus oder durch ein Buch, sondern die wird uns auch in den zukünftigen Jahren weiter begleiten. Dabei müssen wir allerdings auch sagen, dass sich viele Menschen, die für diese Ziele kämpfen, gar nicht so genau bewusst sind, wofür sie sich eigentlich einsetzen. Denn viele Menschen, denen wir heute begegnen, manche benennen sich als Atheisten, manche benennen sich nicht als Atheisten. Die einen sagen, sie sind Atheisten und sie sind es gar nicht. Vielleicht werden Sie jetzt wundern, ja, wie kann denn das sein? Ja, wenn Sie mal Menschen in Ihrer Umgebung fragen, viele, die wissen gar nicht so richtig, was Atheismus heißt. Also ich würde einmal sagen, der Großteil der Deutschen, die sind praktizierende Atheisten. Was ich damit meine ist, sie leben so, als ob es keinen Gott gäbe. Und aber die haben sich keine tiefen Gedanken darüber gemacht. Sie können einen Menschen treffen, vielleicht ihren Nachbarn. Fragen Sie ihn, wie hältst du es mit Gott? Er sagt, lass mich in Ruhe mit Gott. Brauche ich nicht. Ich bin so glücklich oder unglücklich, je nachdem. Und wenn Sie dann etwas weiter bohren, stellen Sie fest, da ist gar nicht viel dahinter. Woher hat Ihr Nachbar das oder Ihr Arbeitskollege? Ja, das pfeifen die Spatzen doch von den Dächern. Das ist doch überall zu hören, dass es Gott nicht gibt oder dass man besser ohne ihn lebt. Das fing an mit den 60er Jahren langsam, dass man immer mehr ethische Dinge in Frage gestellt hat. Also muss man denn verheiratet sein, um zusammenzuziehen? Nein, muss man nicht. Ja, wenn man keine Kinder haben will, was macht man dann? Ja, treibt man sie ab. Homosexualität ist normal. Das war früher nicht so. Und das war ein erster Anfang, christlichen Einfluss in der Gesellschaft beiseite zu drängen. Und das ging dann weiter mit religiöser Erziehung. In religiöser Erziehung, in vielen deutschen Schulen ist es heute so, dass im Religionsunterricht wird nicht mehr christlicher Glaube vermittelt. In vielen deutschen Bundesländern lernt man das auch nicht in Religionspädagogik, sondern da lernt man manchmal Problembewältigung. Dann haben sie endlos lange Themen über Außenseiter. Ist ja auch nett. Hat nur nicht mit christlichem Glauben im Kern zu tun. Oder dann lernen sie über alle Weltreligionen. Ist auch schön. Aber das hilft nicht unbedingt zur eigenen Orientierung. Und da habe ich schon die seltsamsten Sachen gehört. Ich habe selbst einige Jahre nach meinem Studium als Religionslehrer gearbeitet. Habe ich da von einigen Kollegen Sachen mitbekommen und auch von anderen Schülern. Das ist einfach erstaunlich. Oder schlimm, müssten wir sagen. Was heute im Religionsunterricht weitgehend, nicht überall, aber an vielen Stellen vermittelt wird, weil viele Religionslehrer selbst auch keinen Bezug zum Glauben haben. Ja, und dann kommt da irgendjemand und sagt, das brauche ich alles nicht, ich lebe ohne. Aber das ist niemand, der tiefe Gründe nennen könnte, warum er denn nun Gott ablehnt. Er lehnt Gott einfach ab, weil es einfacher ist, ohne Gott zu leben. Ich muss mich nicht danach richten, was für Regeln Gott aufstellt. Ich muss keine Angst haben, dass nach dem Tod irgendetwas kommt, sondern ich kann mich ganz darauf konzentrieren, das Leben zu genießen, den Konsum zu genießen, Spaß zu haben. Und da sieht man Gott als Hindernis an. Und deshalb verdrängt man ihn. Und dann gibt es die Leute, die sagen, naja, ich weiß es halt nicht ganz genau. Vielleicht gibt es Gott, vielleicht gibt es keinen, ich weiß es nicht genau. Aber diese Menschen sind ja eigentlich auch keine Atheisten. Denn diese Menschen müsste man korrekterweise als Agnostizisten bezeichnen. Denn Agnostizismus meint genau das. Ich weiß es nicht, vielleicht ja, vielleicht nein. Aber ein Atheist tritt ja auf mit der Auffassung, nein, gibt es nicht. Und wenn wir einen Gesprächspartner haben in unserer Umgebung, der dann sagt, ja, ich weiß es nicht genau, dann haben wir ja schon eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Denn dann könnten wir ja sagen, ja, welche Gründe sprechen denn dafür und welche sprechen dagegen? Der überzeugte Atheist, der ist ja fest der Meinung, es gebe keinen Gott. Also es gibt die Bequemen, die einfach so leben, als ob es keinen Gott gibt. Dann gibt es diejenigen, die eigentlich Agnostizisten sind. Dann gibt es diejenigen, die zum Atheismus erzogen worden sind. Wir können sagen, das sind dann nicht die Traditionschristen, sondern die Traditionsatheisten. Die finden Sie häufig heute in Ostdeutschland, in ostdeutschen Bundesländern. Wenn Sie da auf der Straße mit Leuten sprechen, ich habe das häufiger getan, dann treffen Sie irgendeinen Jugendlichen, der ist weder überzeugter Atheist noch sonst irgendwas, der ist nie mit Gott konfrontiert worden. Ja Gott, was ist denn das? Bibel? Nie gehört. Das gibt es heute in Deutschland. Also da gibt es die verrücktesten Sachen, die ich Ihnen erzählen könnte. Da war ich in Ost-Berlin, habe mit einem Jugendlichen gesprochen, der sagte mir dann auf die Frage, wer denn Jesus sei, ja, er hätte Jesus mal im Fernsehen gesehen. Und ja, so als Show-Moderator, ne? Ich dachte, er sei ein Moderator im Fernsehen. Habe ich ihn aufgeklärt, nein, das war wohl nicht der Jesus, von dem ich spreche. Und dann habe ich ihm gesagt, dieser Jesus ist mich ermordet worden. Ja, da meinte er, oh ja, das wüsste er doch genau, er war ermordet worden, er sei in mich erschossen worden. Ja. Und das zeigt dann ungefähr, wie das Wissensstand über Bibel und Zusammenhänge ist. Nicht? Oder eine andere Frau in Leipzig habe ich getroffen. Da habe ich ihr gesagt, ja, kennen Sie denn die Bibel? Lesen Sie mal in der Bibel. Und dann sagte diese Frau mir, ja, die Bibel kenne ich auswendig. Da habe ich erstmal Hochachtung gehabt. Ich habe gedacht, also finde ich ja gut. Dann wissen Sie auch, wie das ist so mit Altem und Neuen Testament. Sagt sie, ja, weiß ich auch über Bescheid. Das Alte Testament ist die alte Version der Bibel und das Neue Testament ist die überarbeitete Version der Bibel. Ja, und dann wusste ich auch, mit auswendig ist das nicht ganz so weit her. Also was ich damit sagen will, ist einfach, da gibt es Menschen, die sind traditionsmäßig Atheisten. Die sind das nicht aus Überzeugung, die sind darin erzogen worden. Und gerne werfen sie ja den Christen vor, du bist ja nur Christ, weil du darin erzogen worden bist. Und sie merken selbst nicht, dass sie Atheisten sind, weil sie im Atheismus erzogen worden sind. Eben in der Gottlosigkeit. Das ist schade. Und dann gibt es die überzeugten Atheisten, so wie Richard Dawkins, der fest davon überzeugt ist, es gibt keinen Gott, es darf keinen Gott geben. Die würde ich einmal die überzeugten oder die kämpferischen Atheisten nennen. Also diejenigen, die das wirklich wollen, die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und dann gibt es noch, das ist jetzt vielleicht die letzte Gruppe, die ich nennen will, die zweifelnden Atheisten. Also die sind eigentlich gar keine, sondern die Menschen, die in ihrem inneren Zweifel haben, gibt es denn Gott? Und das kann eigentlich jeden Menschen betreffen. Selbst denjenigen, der in irgendeiner Gemeinde oder Kirche ist, der kann irgendwo zwischendurch sich mal die Frage stellen, ja, was ist denn, wenn das alles gar nicht stimmt? Was ist denn dann, wenn es eigentlich Gott gar nicht gibt? Und das kann innerlich zerfressen, das kann mürbe machen. Es gibt einige Christen, die auch darüber berichten, wie sie sich damit auseinandergesetzt haben, wie sie da ins Zweifeln gekommen sind, in Schwierigkeiten gekommen sind. Und das muss dann auch durchkämpft werden. Da genügt es an vielen Fällen nicht zu sagen, denk nicht dran, das geht schon weg. Jemand, der diese Fragen hat, das geht nicht von selbst weg. Und manche werden ja auch konfrontiert damit durch ihre Umgebung. Da hat meinetwegen der Jugendliche oder der Teenie hat Freunde, die sind nicht gläubig und stellen die Frage, ja, wieso glaubst du daran? Und der aus christlichem Elternhaus hat sich nie so tief Gedanken gemacht und kommt plötzlich selbst ins Fragen, stimmt das denn überhaupt? Oder da ist der junge Mensch, der zum Studium geht und studiert an der Universität und trifft da in allererster Linie Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Die meisten Professoren haben mit Gott nichts zu tun. Und egal in welchem Fach, dann kommt mal die Diskussion, dass du glaubst daran, dass es einen Gott gibt. Ja, wieso denn eigentlich? Du bist doch sonst ganz intelligent, wieso machst du denn das? Also solche Fragen gibt es tatsächlich. Und dann fühlt sich der Christ schon ein bisschen verunsichert. Ja, was sage ich denn jetzt, warum es Gott gibt? Ja, und natürlich innerhalb der Gemeinde würden wir sagen, das steht doch in der Bibel. Aber dann kommt schnell der Zweifel, ja, und wenn die Bibel nicht recht hat, wenn die Bibel nur, wie uns heute gesagt wird, erfunden ist, da weiß man doch, diese vielen apokryphen Evangelien, nicht? Da steht doch alles Mögliche drin und hat ja der Dan Brown in seinen Bestsellern geschrieben, dass das doch die Wahrheit sei. Ja, und dann ist der Zweifel da, dann sind die Fragen da. Und je nachdem, mit welcher Personengruppe ich es jetzt zu tun habe, ich gehe davon aus, Sie, die hier gekommen sind, da sind wahrscheinlich Personen aus diesen ganz, da sind wahrscheinlich Besucher aus diesen ganz verschiedenen Personengruppen. Der eine, der sagt, ich weiß es nicht genau. Der andere, der sagt, ist für mich keine Frage. Es gibt keinen Gott. Oder es gibt Gott. Oder jemand, der Zweifel hat. Oder jemand, der einfach lebt, als ob es keinen Gott gäbe. Und mit jedem müsste ich eigentlich heute Abend ein Einzelgespräch führen, nicht um sie unter Druck zu setzen, aber um dann auf ihre Argumentation und ihre Fragen direkt eingehen zu können. Denn die sind ja ganz unterschiedlich. Ehe ich dafür einige Beispiele nehmen will, also das heißt, was hilft jemandem weiter, der zur einen, zur anderen oder zur nächsten Gruppe gehört, möchte ich einen ganz kurzen Abriss geben über den Atheismus, damit wir so einen Blick haben dafür, was überhaupt in der Vergangenheit im Atheismus so geschehen ist. Atheisten gibt es eigentlich, ja, ich möchte nicht sagen, solange es die Erde gibt, aber wir haben schon bei den alten griechischen Philosophen, haben wir schon Ansätze des Atheismus. Pythagoras beispielsweise, der alles mit den Zahlen erklären wollte und meinte, die Zahlenharmonie durchwalte den ganzen Universum und er ging dann davon aus, sozusagen mehr als indirekte Schlussfolgerung, es gibt keinen Gott. Dann gab es auch andere, denen man Atheismus vorgeworfen hat, wie beispielsweise Sokrates. Sokrates wurde unter anderem verurteilt vor dem athenischen Gericht wegen Atheismus. Er verführe die Leute zum Atheismus. Dabei war Sokrates eigentlich gar kein Atheist im modernen Sinne. Er leugnete nur die Existenz der griechischen Götter in den Tempeln, die von Homer beschrieben worden sind. Und das würden wir ja auch tun. Ich weiß nicht, oder Sie glauben, ich gehe mal davon aus, also ich zumindest, ich glaube nicht, dass es wirklich eine Athene gibt oder ein Zeus oder Hermes oder Jupiter oder sonst etwas, also als Gott. Und das meinte der auch nicht. Aber dann schrieb er in seinen Werken davon, es gäbe schon einen Gott. Und dieser Gott, der würde sich in seinem Gewissen melden, schreibt dann Sokrates. Ja, und dann müssen wir sagen, ach, hat er recht. Das ist ja das, was wir als Christen im Römerbrief lesen, wo dann steht, eigentlich weiß jeder Mensch von Natur aus, dass es einen Gott gibt. Weil da ist die Natur und da ist das Gewissen, was jedem Menschen zeigt, dass es einen Gott gibt. Übrigens genau dieselben Argumente, die dann in der Neuzeit, in der Aufklärung von Immanuel Kant, dem bekanntesten deutschen Philosophen der Aufklärung, genannt werden. Auch Immanuel Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft schreibt davon, dass es einen Gott geben müsse, aus diesen Argumentationsgründen. Da sagt er, der gestirnte Himmel über mir und das Gesetz Gottes in mir zeigen, dass es einen Gott geben muss. Aber jetzt habe ich einen großen Sprung gemacht, bleiben wir bei Sokrates. Wenn wir dann in die Zeit des Alten Testaments gehen, etwa zeitgleich, dann lesen wir beispielsweise in den Psalmen von dem Toren, der in seinem Herzen spricht, es gibt keinen Gott. Lesen wir mehrfach in den Sprüchen, auch in den Psalmen. Vom Tor, der in seinem Herzen spricht, es gibt keinen Gott. Also nur der Verständlichkeit halber für diejenigen, die mit den Bibelausdrücken nicht vertraut sind. Tor ist hier nicht die Eingangstür mit gemeint, sondern mit Tor ist hier der Törichte also gemeint. Nicht? Also der Tor im Gegensatz zum Weisen, zum Klugen. Also wir könnten heute sagen, der Dumme. Nicht? Der Dumme spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und das gab es also auch schon im Alten Testament, Atheisten. Und da wird das biblische Urteil gesprochen, der ist doch eigentlich dumm, weil er einen Teil der Realität nicht wahrnehmen will, den ausgrenzt davon. Und dieser Atheist im Alten Testament ist allerdings kein kämpferischer, kein überzeugter Atheist. Das ist mehr so ein Atheist, wie wir ihn heute häufig antreffen, der einfach besser ohne Gott leben kann. Gott stört ihn. Das sind die Gebote, die sagen, sei ehrlich bei der Arbeit. Hey, wie mühsam ist das? Da kann ich ja kein richtiges Geld verdienen. oder sei treu deiner Frau oder lüge nicht. Das ist doch so mühsam im Leben. Und das ist eher dieser alttestamentliche Atheist. Es gibt keinen Gott, weil Gott mich in meinem täglichen Leben stört. Der schränkt mich ein. Das steckt dahinter. Nun, dann werden Sie vielleicht staunen, wenn ich Ihnen sage, dass auch die ersten Christen als Atheisten verschimpft waren. Sie wurden unter anderem angeklagt vor römischen Gerichten wegen Atheismus. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wie kann denn das sein? Christen verfolgt wegen Atheismus? Naja, das war ähnlich wie bei Sokrates. Die Christen haben gesagt, eure ganzen römischen und griechischen Götter, die gibt es nicht. Ja, und dann hat man sie gefragt, ja, an welchen Gott glaubt ihr denn? Ja, unseren Gott, den kann man nicht sehen. Ja, wo ist der denn? Ja, der ist überall. Ja, wo? Und das war für die Römer und Griechen nicht vorstellbar. Also meinten sie, die Christen seien eigentlich Atheisten, weil man ihren Gott nicht sehen kann. Und dann wurden sie deshalb zum Teil aus diesem Grund verfolgt und getötet. Nun, in der Zeit des anbrechenden Mittelalters gab es so etwas wie Atheismus kaum. Das lag einfach daran, dass all die Gebiete, in denen wir heute leben, im Laufe des Mittelalters mit dem christlichen Glauben erreicht worden sind und ein Großteil der Bevölkerung, manchmal gezwungen, manchmal freiwillig, sich zum christlichen Glauben dazugehalten hat. Und so gab es keine große Auseinandersetzung mehr um die Frage, gibt es einen Gott oder nicht? Und auch die Frage, welches ist der richtige Gott, hatte sich so nicht gestellt, weil es ja keine nichtchristlichen Religionen in Europa mehr gab zur Zeit des Hochmittelalters. Deshalb hat man sich im Hochmittelalter, das heißt, ich spreche jetzt um das Jahr 1100, 1200, 1300, da hatte man sich mehr damit beschäftigt, wie kann man denn die Existenz Gottes intellektuell und theologisch beweisen? Und da hat man, am bekanntesten geworden, ist in diesem Zusammenhang Thomas von Aquin. Thomas von Aquin hat dann die 5 klassischen Gottesbeweise aufgeführt. Hat dann gesagt, also hier diese 5 Gründe, die sprechen intellektuell für eine Existenz Gottes. Und die Gottesbeweise sind sozusagen die andere Seite des Atheismus. Der Atheismus leugnet, es gibt keinen Gott. Und die Gottesbeweise auf der anderen Seite wollen für Christen oder für Gottgläubige sprechen und sagen, es gibt gute, vernünftige Gründe für Gott. Die waren nicht so sehr gemeint, wie sie heute manchmal missverstanden werden, als wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Beweise. Erstmal gab es ja Naturwissenschaft im modernen Sinne noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Es gab ja noch nicht sowas wie Physik und Chemie, wie wir das heute kennen im Hochmittelalter. Darüber hinaus ist dann auch die Frage, wie wollte denn ein Physiker eine Aussage über die Existenz Gottes machen? Also wenn Sie jetzt mal jemanden treffen, der sagt, die Wissenschaft hat gezeigt, es gibt keinen Gott. Gibt es ja manchmal, dass Leute sowas sagen. Dann fragen Sie Ihr Gegenüber doch mal ganz harmlos dabei, ahnungslos vielleicht auch mit Ahnung. Aber fragen Sie doch Ihr Gegenüber einfach mal, ja, wie hat die Wissenschaft das denn gemacht? Da gibt es nämlich keine Antwort drauf. Viele Leute sagen, die Wissenschaft hätte bewiesen, es gibt keinen Gott. Ja, bitte sehr, wie will sie das denn tun? Also Sie kennen wahrscheinlich alle aus Ihrer Schulzeit noch Physik. Kennen Sie eine einzige physikalische Methode, mit der man beweisen kann, ob es Gott gibt oder nicht? Ja, wie wollen Sie das denn machen? Also die Physik, die kann Materie wiegen, ne? Die kann subatomare Teilchen aufeinander schießen und sehen, was dann passiert. Aber wie will sie denn Gott untersuchen? Können Sie Gott unter dem Mikroskop sehen? Ja, natürlich nicht. Kann man Gott unter das Elektronenrastermikroskop stellen? Geht ja auch nicht. Kann man ihn auf die Balkenwaage legen und feststellen, hier ist was drauf oder nicht drauf? Geht ja auch nicht. Das heißt, wie will die Physik denn eine Aussage darüber machen, ob es Gott gibt oder nicht? Fragen Sie das mal, die Leute, mit denen Sie reden. Oder wie will das die Chemie tun? Gibt es da irgendeinen Katalysator, den Sie draufschütten können? Hier im Reagenzglas ist Gott, jetzt schütte ich da etwas Flüssigkeit drauf und dann verfärbt sich das rot. Gibt's das? Ja, natürlich gibt's das nicht. Man kann Gott nicht mit diesen Mitteln nachweisen, weder mit denen der Physik, noch mit denen der Biologie, noch mit denen der Chemie. Und dann sagen manche Leute, ja, dann gibt es Gott ja nicht, wenn man das nicht nachweisen kann. Ja, wieso? Es gibt doch viele Sachen, die man physikalisch nicht nachweisen kann, oder? Also nehme ich nur mal ganz einfach gesehen, viele von Ihnen werden verheiratet sein. Können Sie die Liebe zu Ihrer Frau oder Ihrem Mann physikalisch beweisen? Also ich setze sie jetzt auf die Waage und wenn sie verliebt sind, sind sie schwerer und wenn sie nicht sind, dann leichter, oder? Ja, wie soll das denn bitte sehr möglich sein? Also sagt man, weil physikalisch Liebe nicht beweisbar ist, gibt es keine Liebe. So einfach ist das. Oder eben so unsinnig. Die Physik von vornherein kann sich nur mit physikalischen Phänomenen beschäftigen. Und Gott ist kein physikalisches Phänomen, also kann die Physik über Gott nichts aussagen. Die Chemie kann sich nur mit chemischen Phänomenen beschäftigen. Und weil Gott kein chemisches Phänomen ist, kann die Chemie über Gott nichts aussagen. Also soweit nur für die Sache, warum gibt es keinen naturwissenschaftlichen Beweis für oder gegen Gott? Schlicht und weg einfach deshalb, weil die Naturwissenschaft dazu nicht in der Lage ist. Ihr fehlt das Instrumentarium dafür. Und deshalb kann sie darüber nichts aussagen. Weder positiv noch negativ. Und deshalb sollten wir als Christen auch nicht nach naturwissenschaftlichen Beweisen für die Existenz Gottes suchen, denn damit würden wir ja Gott zu irgendeinem Gegenstand unserer Welt machen, die man nach Belieben ins Labor stellen kann, um sie zu untersuchen. Aber an solch einen Gott glauben wir doch hoffentlich nicht. Sondern Christen bekennen doch im Glaubensbekenntnis, dass sie an einen Gott glauben, der Schöpfer Himmels und der Erden ist, von dem die Bibel schreibt, dass er Geist ist. Ja, und wie bitte sehr soll der denn untersuchbar sein? Er scheitert ja allein schon nur daran, dass er sich uns einfach nicht zur Verfügung stellen will. Selbst wenn Gott einen Körper aus Fleisch und Blut oder sonst irgendwie hätte, ja, wenn er nicht auf die Erde käme zu dem Naturwissenschaftler und sagt, hallo, hier bin ich, untersucht mich, wie wollten denn die das dann untersuchen? Stellen Sie sich doch nur einmal vor, Gott, der schaut uns zu, wie wir uns da Gedanken machen und irgendwo aus dem Weltraum beobachtet er uns mit dem Fernglas. Ja, und wie wollte denn der Naturwissenschaftler jetzt Gott erreichen? Da gab es doch solche wirklich beängstigend naive Leute wie den Juri Gagarin, nicht? Großer Held der Sowjetunion, der erste Mensch im Weltall. Und als er zurückgekommen ist, schrieb dann die Pravda, also die große Zeitung in der Sowjetunion darüber, es gibt keinen Gott, ich war im Weltall, ich habe mich umgeschaut, keinen Gott gesehen, es gibt keinen Gott. Ah, da muss ich ja sagen, das ist doch beängstigend naiv. Eigentlich würde ich so etwas höchstens von einem Kindergartenkind erwarten. Ich weiß nicht, kennen Sie nicht Kindergartenkinder? Die machen dann manchmal die Hände vor die Augen und sagen, ich bin weg. Ja, so ähnlich wirkt das ja hier auch, ne? Ich meine, stelle ich doch nur mal die einfache Frage, was wäre denn, wenn Gott jetzt bei Juri Gagarin gesagt hätte, also Edge, ich gehe mal gerade hinter den Mond. Versteckt sich hinter dem Mond, bis Juri Gagarin wieder weg ist. Ja, ist er nun da oder nicht? Und ich meine, das wäre ja nur ein ganz primitives Beispiel, um zu zeigen, wie dumm so eine Argumentation ist, eigentlich im Kern. Was wäre denn, wenn Gott beispielsweise durchsichtig wäre? Dann stände er vielleicht gerade vor ihm, sagt, hallo, hier bin ich. Und er schaut ihn durch und durch und sagt, dich gibt's nicht. Da merken wir, das ist doch beängstigend naiv, nicht? Nur weil ich das nicht sehe, davon auszugehen, dass es das nicht gibt. Ja, da zeigt uns doch gerade die moderne Naturwissenschaft, dass es massenhaft Dinge gibt, die wir gar nicht sehen können und die trotzdem existieren. Also da hatte ich neulich gerade ein intensives Gespräch, Diskussion mit einer unserer Töchter. Unsere zweitälteste Tochter ist jetzt 12 und dann haben wir darüber gesprochen, wie das denn mit den Atomen so ist. Und nebenbei habe ich ihr erklärt, dass zwischen der Atomhülle und dem Atomkern, Sie wissen das vielleicht noch, Neutron, Proton, Proton in der Mitte und Elektron dann ringsherum. Und dazwischen ist nichts. Und wenn man dieses Nichts zusammendrücken würde, dann ist ungefähr, ich meine, 95% oder 98% ist nichts in der Materie. Und dann war sie ganz erstaunt. Das geht doch gar nicht. Hier ist doch was, da sieht man doch das Buch, das ist doch was, das ist doch nicht nichts. Aber unsere moderne Physik sagt uns genau das. Sie sagt, dass das meiste um uns herum und wir selbst nichts sind. Und jetzt nicht im philosophischen oder biblischen Hintergrund, du bist nichts, nein, sondern wirklich physikalisch. Und das glauben wir auch, obwohl wir es nicht sehen können. Oder glauben Sie nicht, dass es Atome gibt? Haben Sie schon mal ein Atom gesehen? Falls Sie mal eins gesehen haben, kommen Sie nachher zu mir, erzählen mir von diesem Erlebnis, denn bisher ist das vollkommen unmöglich. Kein Mensch kann ein Atom sehen. Also ich meine, Sie können so einen verklumpten Atome sehen, hier sind auch massenhaft Atome, nicht? Aber das einzelne Atom, da können Sie genau hinschauen, können Sie selbst ein Mikroskop nehmen, dann werden Sie da so Strukturen sehen an der Oberfläche, aber Atome können Sie so nicht sehen. Das liegt einfach daran, weil unsere Augen dafür nicht geeignet sind. Indirekt durch Elektronenrastermikroskope können wir da was erkennen, aber das ist ja nur indirekt vermittelt, direkt sehen natürlich nicht. Also, das nur, Argumente für die Existenz Gottes wurden in der Scholastik formuliert, aber keine im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern denkerische Argumente. Beispielsweise das Argument, was wir auch schon aus der Bibel kennen, schau die Natur an, so kompliziert wie die Natur aufgebaut ist, da muss ein Schöpfer hinterstecken. Und das ist ein Argument, was, glaube ich, bis heute jeden Menschen zum Nachdenken bringen muss und es keine wirklich befriedigende Antwort darauf gibt. Nun, nach dieser Zeit der Argumente für die Existenz Gottes kam dann in der Zeit des Humanismus, das heißt des 15., 16. Jahrhunderts, und dann der Aufklärung kam wieder neue Bewegung in die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, weil die Menschen sich von der Bevormundung des Glaubens lösen wollten, so verstanden sie es, und wollten vollkommen selbstständig werden in ihrer Wahrnehmung und Bewältigung der Welt. Und so tauchten immer mehr Fragen auf. Erstmal Fragen, ist die Bibel wahr? Anfänge der Bibelkritik. Ist die christliche Religion wahr? Da kennen Sie dann vielleicht von Nathan der Weise. Das ist ja ein bekanntes Stück, was vielfach in der Schule gelesen wird. Und dann geht es darum, alle Religionen sind gleich. Das meint ja heute auch jeder zu wissen, obwohl die Gründe dafür eher dünn sind, dass wirklich alle Religionen gleich sind. Aber das kam mit dieser Zeit. Es sind Fragen gestellt worden, gibt es einen Gott? Gibt es, ist die Bibel wahr? Ist der christliche Glaube wahr? Und das wurde immer mehr in Frage gestellt. Und schließlich meinte man, zu dem Höhepunkt der Aufklärung, Ende des 18. Jahrhunderts, meinte man, jetzt zum Ergebnis gekommen zu sein, man brauche keinen Gott mehr. Und eigentlich beginnt der moderne Atheismus erst Ende des 18. Jahrhunderts. Vorher sind es einige wenige, die wirklich ernsthaft Gott leugnen. Davor gab es so etwas kaum. Und da gibt es dann gleich zu einem Höhepunkt des Atheismus, und das ist die Französische Revolution. Denn die Französische Revolution ist ja eine Revolution gegen den Glauben in erster Linie. Da wurde Gott abgeschafft. Alle Wochennamen wurden verändert. Die Zeitrechnung wurde umgestellt. Seit dem Anfang der Revolution wurde dann gerechnet in Frankreich und nicht mehr seit der Geburt Jesu. Alles wollte man verändern. Die Priester hat man getötet oder vertrieben, die Klöster hat man enteignet, die Kirchen entweiht. Und in Paris, in der großen Kirche Paris de Notre-Dame, Notre-Dame du Paris, da wurde dann ein Altar aufgestellt, und zwar der Altar der Vernunft. Man wollte der Vernunft Opfer bringen. Eine Schauspielerin sollte sich auf den Thron setzen und sich verehren lassen als Göttin der Vernunft. Das war allerdings auch nur ein kurzes Schauspiel dabei. Bald merkten die Leute, dass diese vollkommen Atheismusgläubigen noch viel schlimmer sind als die vorige Kirche. Denn die Französische Revolution ist insbesondere dadurch bekannt geworden, dass sie sehr blutig war. Denn wenn es keinen Gott mehr gibt, ja, dann kann man die Leute auch einfach umbringen. Gibt es ja kein Gericht mehr, gibt es ja keine Ordnung mehr, gibt es ja niemanden mehr, der einen zur Rechenschaft zieht. Und so war es, die Guillotine als moderne Hinrichtungsmethode lief am laufenden Band. Atheismus, modern. Und dann ging es weiter im 19. Jahrhundert, da wurde der Atheismus angegriffen. Zum einen wissen wir das durch die Entwicklung der Evolutionstheorie, Charles Darwin, der in seinen späteren Büchern das auch auf den Menschen anwandte und sagte, es gäbe auch da wahrscheinlich keinen Gott, der bei der Entstehung des Menschen eine Rolle spielte. Und bis heute ist ja für Atheisten die Evolutionstheorie eine der beliebtesten Argumente. Wir brauchen keinen Gott mehr, weil ja die Evolution erklärt, wie die Welt entstanden ist. Mein Thema heute Abend ist nicht die Evolutionstheorie, aber ich würde Sie zumindest zum Nachdenken anregen, selbst wenn die Evolution stimmen sollte, also ich rede hier im Konjunktiv, selbst wenn sie stimmen sollte, was sagt die Evolution denn über die Existenz Gottes aus? Es könnte doch sein, dass auf der Erde sich irgendwas entwickelt und es trotzdem einen Gott gibt. Entweder einer, der dahinter steht, das Ganze ein bisschen anschiebt, oder einer, der einfach nur abwartend dazuschaut. Selbst wenn die Evolution stimmt, oder stimmen sollte, was ich nicht unbedingt glaube. Aber selbst dann ist sie kein tragfähiges Argument gegen die Existenz Gottes. Und dann ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam dann der Sozialismus. Da ist insbesondere Marx, später dann auch Lenin, machen auf sich aufmerksam und erklären den Atheismus zur Grundlage ihrer Weltauffassung. Warum? weil sie meinen, dass der Mensch erst mit voller Kraft die Welt selbst verändert und zu einem Himmel umgestaltet, wenn er nicht mehr darauf wartet, dass irgendeinem Gott ihm dabei zu Hilfe eilt. Wenn er sieht, es gibt keinen Gott, dann muss er die Sache selbst in die Hand nehmen und dann kann er die Welt zu einem Paradies umgestalten. Was aus diesem Paradies geworden ist, das wissen wir durch den real existierenden Sozialismus. Das war gar nicht paradiesisch. Aber das war der Traum, der dahinter steckte. Die Welt ohne Gott ist glücklich. Und dieses Argument wird übrigens von Richard Dawkins wieder aufgegriffen. Ich erwähne das, sein Buch ist ja über 600 Seiten dick, also hier haben Sie dann die Kurzfassung davon und gleich die Gegenargumentation. Da erwähnt er zum Beispiel in seinem Buch und sagt, wenn es keine Religion mehr gäbe, kein Glauben an Gott, dann könne er sich gar nicht mehr vorstellen, warum die Menschen noch Krieg führen würden. Da habe ich mir auch gedacht, mein lieber Professor, so etwas kann wirklich nur jemand schreiben, der im intellektuellen Elfenbeinturm lebt. Im realen Leben ist das doch nicht so, dass die Leute sich den Kopf einschlagen wegen Gott, sondern sie schlagen sich den Kopf ein, weil das Böse in ihnen drin steckt, wegen Habgier, wegen Neid, wegen Wut und all sowas. Da bringt man Menschen um, doch nicht wegen Gott. Schauen Sie doch mal die großen Kriege des 20. Jahrhunderts an. Welcher wurde denn wegen Gott geführt? Hat der Erste Weltkrieg was mit Gott zu tun? Nichts. Da ging es um Kolonialmächte, um Imperialismus ging es da. Und im Zweiten Weltkrieg, da waren es doch eher in erster Linie atheistische Staaten, die das geführt haben. Deutschland war damals bestimmt vom Nationalsozialismus und der hat gegen die Christen gekämpft und gegen Gott gekämpft. Man wollte das Christentum abschaffen. Hat ja Christen sogar ins Gefängnis gesteckt, ins Konzentrationslager, umgebracht, christliche Zeitschriften verboten, christliche Jugendarbeit verboten. Das war doch kein christlicher Staat, der Krieg geführt hat. Ja, und die Sowjetunion war das wohl auch nicht. Also da waren doch keine Christen dabei. Oder dann sehen wir einmal, was passiert denn dann beispielsweise in der Sowjetunion, als dort die Entkulakisierung stattfindet. Also das heißt, die Bauern alle umgebracht worden sind. Ja, da gab es riesige Hungersnöte. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Schwarzbuch des Kommunismus nennt sich das. Da sind solche Sachen alle mit aufgeführt, dass eben Stalin sehr wahrscheinlich für 60 bis 70 Millionen Tote verantwortlich zeichnet. Im Namen des Glaubens an Gott? Nein, im Namen des Atheismus wird Krieg geführt. Wie ist das bei Pol Pot in Kambodscha? Der schafft es, dass er innerhalb von, ich glaube, 2 oder 3 Jahren 1 Million Menschen umbringt im Namen des Atheismus. Wo sind denn die großen Kriege im Namen Gottes im 20. Jahrhundert? Und selbst wenn wir weiter in der Geschichte zurückschauen, gibt es kaum einen Krieg, der wirklich im Namen Gottes geführt worden ist. Die Leute verweisen gerne auf die Kreuzzüge. Dann können wir jetzt natürlich lange diskutieren, sind die Kreuzzüge im Namen Gottes oder nicht. Eigentlich haben auch die mit Gott nur an zweiter Linie zu tun, sondern es ging darum, dass der byzantinische Kaiser gemerkt hat, dass da die verschiedenen islamischen Sultane sein Reich angreifen und er wollte sein Reich verteidigen. Und das hat erstmal nichts mit Glauben zu tun. In dem Königreich Jerusalem waren Muslime. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Die Mehrzahl waren Muslime und die konnten frei ihren Glauben ausleben. Das war gar nicht so, dass man alle Muslime gezwungen hat, du musst jetzt Christ werden, wir sind dagegen. War gar nicht so. Das heißt, selbst dieser Krieg, der immer gerne genannt wird, ist eigentlich gar kein Religionskrieg im eigentlichen Sinne gewesen, sondern es war einer um politischen Machteinfluss. Und das ging im ganzen Mittelalter so. Kriege wirklich wegen Gott und dem Glauben gab es so gut wie nie. Sondern da ist die Sucht des Menschen nach Macht, nach Ansehen, nach Einfluss, Wut, Ärger, Verletzungen, das spielt eine Rolle. Und wenn dann ein Richard Dawkins als Erstes schreibt, wenn man nicht mehr an Gott glaubt, dann seien die Menschen friedlich und es gäbe keinen Krieg, dann ist das doch wohl Unsinn. Naja, also das war die Idee des Sozialismus. Danach hatte insbesondere der Friedrich Nietzsche von sich reden gemacht. Er hatte dann ja den Begriff geprägt vom Tode Gottes. In seiner Parabel vom tollen Menschen schreibt er dann, wir haben Gott getötet. Ja, und viele Leute zitieren das heute gerne, das Stichwort vom Tod Gottes. Wobei man hier schon sagen muss, das ist ja auch schon irreführend, denn wenn Gott tot ist und wenn er getötet ist, dann muss er ja mal gelebt haben. Nicht? Also dann geht man davon aus, dann gab es ja doch einen, nur halt jetzt nicht mehr. Und dann müsste man sagen, ja, wer hat das denn getan? Und Nietzsche selbst schreibt in seinem Buch, die Tat ist für uns zu groß. Warum? Weil er sagt, der Mensch, wie er heute ist, kann ohne Gott gar nicht leben, schreibt Friedrich Nietzsche, der in seiner Jugend in einem frommen Elternhaus aufgewachsen ist. in seiner Jugend Gedichte an seinen Heiland Jesus Christus schreibt. Und später, weil er so enttäuscht ist von den Christen, die er kennenlernt, den Glauben absagt und gegen Gott kämpft und gegen das Christentum kämpft und Bücher veröffentlicht vom Tod Gottes. Aber er schreibt dann auch, lesen Sie das durch, mal durch, diese Parabel vom tollen Menschen, da sagt er, Gott ist tot. Und dann schreibt er, ist es nicht kälter geworden? Tut sich vor uns nicht der Abgrund auf? Fallen wir nicht endlos ins Nichts hinein? Und dann merken Sie, der hat wirklich begriffen, was es heißt, eine Welt ohne Gott. Eine Welt ohne Gott ist nämlich eine Welt, in der nichts mehr hält. In der es nichts mehr gibt, was dem Menschen Orientierung geben kann. Eine, die total sinnlos und kalt und herzlos, lieblos geworden ist. Weil das sind ja alles Tugenden, die Gott uns gegeben hat. Er schreibt dann in seinem Vergleich von dionysischem und apollinischem Prinzip, das ist so eine Idee, die er da hat, dann schreibt er davon, das Christentum würde doch den Menschen zwingen, erst davon Nächstenliebe zu üben. Wenn es keinen Gott mehr gäbe, bräuchte es doch keine Nächstenliebe mehr. Dann würde der Starke triumphieren. Da kommt dann die Idee des Übermenschen, der über Leichen geht. Weil warum soll man sich um den Schwachen kümmern? Und gerade das nutzen hinter den Nationalsozialisten für ihre Argumentation und sagen, wir sind die Übermenschen und deshalb ist es gerechtfertigt, dass wir andere töten. Da merken wir, das kommt dabei raus, die Leugnung Gottes. Und dann kommt da die Entwicklung der Psychoanalyse, Sigmund Freud, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er sagt dann, dass der Glaube an Gott nur etwas mit psychischen Phänomenen im Inneren, im Kopf des Menschen zu tun hat. Und auch da, das sind dann die wesentlichen Argumente, wie sie bis in die Gegenwart noch genannt werden. Das sind jetzt diese Grundlagen. 20. Jahrhundert, Aufklärung, das heißt Nietzsche, Feuerbach, Karl Marx, Ludwig, der Lenin, dann Darwin, der Freud und eben Nietzsche. Das sind so diese wesentlichen Vertreter. Und da sind von den Argumenten kein sehr viel dazugekommen. Die Argumente sind im Prinzip genau dieselben geblieben in der Zwischenzeit, nur neu formuliert worden dafür. Es gibt dann auch noch andere Argumente, die sind eigentlich gar nicht richtig ernst zu nehmen. Der Richard Dawkins schreibt in seinem Buch auch seitenlang darüber, dass es keinen Gott gäbe, weil ja die meisten Wissenschaftler, das heißt die meisten Intellektuellen, die würden ja alle wissen, dass es keinen Gott gibt. Also er versucht dann Autoritäten zu zitieren. Und er sagt, es gäbe ja keinen Naturwissenschaftler von Rang, der an Gott glaubt. Und dann muss man wieder sagen, mein lieber Richard Dawkins, dann müsstest du dich vielleicht etwas genauer umschauen. Ja, und er weiß das ja auch, dass fast alle Begründer der modernen Naturwissenschaften überzeugte Gläubige waren. Zum Beispiel der Begründer seiner eigenen Wissenschaft, nämlich der Biologie, insbesondere im Bereich der Genetik. Ja, da war der Gregor Mendel, den Sie vielleicht aus der Schule kennen. Und Gregor Mendel war doch Mönch. Und als Mönch war er überzeugt, dass es einen Gott gibt. Ja, bitte, war der nicht klug? Klar war der klug. Und was schreibt Richard Dawkins dann? Ja, der hätte nur gesagt, dass es einen Gott gibt, damit er seinen Job behält. Ja, bitte sehr, was sind das für billige Erklärungen? Dann könnte ich ja umgekehrt heute auch sagen, ja, heute leugnen so viele Naturwissenschaftler, dass es Gott gibt, damit sie auch ihren Job behalten. Weil sie sonst rausgeschmissen werden. Könnte ich ja genau umdrehen. Ja, oder dann nehmen Sie den bekanntesten Physiker, der die Grundlage der modernen Physik gelegt hat, noch bekannter als Albert Einstein, nämlich Isaac Newton. Isaac Newton ist der bekannteste Physiker überhaupt, wenn Sie da in der Physik einsteigen, und der war überzeugter Christ. Wenn Sie eine Biografie von ihm lesen, dann stellen Sie fest, der hat mehr Schriften verfasst über Theologie und den Glauben als über die Physik. Das wird einfach schnell mal ausgeklammert, wenn man über ihn spricht. Oder Michael Faraday, überzeugter Christ, in der Entwicklung der Elektrodynamik und so weiter, ganz wichtige Person gewesen. Und dann könnten wir so weitergehen. Es gibt Naturwissenschaftler von Weltruhm, die überzeugte Christen waren, und dann kann man es nicht so billig machen, einfach nur sagen, die haben das nur gemacht, um ihre Karriere zu fördern. Das ist Unsinn. Das hat ihre Karriere gar nicht gefördert. Es gab nämlich zeitgleich auch schon genügend Leute, die Gott geleugnet haben, und die haben genauso Karriere gemacht, sie waren nur nicht so klug. Also das ist Unsinn zu meinen, jemand, der nachdenkt und forscht, der würde Gott generell ablehnen. Natürlich, da wo Richard Dawkins in seinem Buch gut ist, er ist gut da, wo er manche billige Argumentation von Christen enttarnt. Denn das gibt es auch. Es gibt Christen, die machen es sich zu einfach. Also so erwähnt er beispielsweise ein auch etwas naives Gebetsexperiment, was in den USA durchgeführt worden ist. Da wollten Christen Gott beweisen und dann haben sie gesagt, wir machen einen Versuch. Und zwar im Krankenhaus, für die eine Hälfte der Kranken wird gebetet und für die andere nicht. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer dann schneller gesund wird. Und dann merkt man natürlich, das ist ja so dumm, so vorzugehen. Das Ergebnis war dann auch, ich habe fast den Eindruck, Gott wollte ihnen zeigen, so geht's nicht. Das Ergebnis war nämlich, dass diejenigen, für die nicht gebetet worden sind, schneller gesund geworden ist. Und das führt natürlich Richard Dawkins in seinem Buch an und sagt, ach, da sieht man doch, gibt's keinen Gott. Aber das ist hier falsch. Was zeigt das Argument nur, das Experiment? Das zeigt nur, Gott will sich nicht in Experimente einbinden lassen. Weil wieso soll er es auch? Er antwortet auf ernst gemeinte Gebete. Aber wenn ich irgendwelche Gebetsexperimente mache, ja, wer ist denn Gott, dass er sich darauf einlassen muss? Dann sagt er, nee, also wenn du es bloß für Experiment machen willst, bete, wie du willst. Ich meine, das ist ja so, wie manche Leute beten, sie sind auf der Suche nach einer Frau, nicht? Und dann sagen sie, soll ich die heiraten oder nicht? Wenn das dritte Auto, was vorbeifährt, ein weißer Mercedes ist, dann ja. Ja, schade, war fort gewesen. Aber probier es nochmal, ich gebe Gott noch eine Chance. Nicht? Wieder zählen. Renault, nein, nochmal. Irgendwann klappt es dann. Nicht? Nein, darauf lässt sich Gott nicht ein und Gott lässt sich nicht auf Gebetsexperimente ein. Und das Einzige, was dieses Experiment zeigt, ist, es gibt keinen Gott, der sich auf Gebetsexperimente einlässt. Aber an solch einen glauben wir auch nicht. Also deshalb, das zeigt es nicht. Oder es gibt dann auch manche Argumentationen, die sind auch etwas zu einfach und zu billig. Dann zitiert er von einer amerikanischen Internetseite und da ist dann unter anderem, sagt jemand, ja, es gibt Gott, denn ich war in einem Flugzeug und bei dem Absturz habe ich allein überlebt. Das ist natürlich eine sehr problematische Sache. Was sagt denn die Angehörigen derjenigen, die gestorben sind? Dann sagen die, also meine Angehörigen haben nicht überlebt, also gibt es keinen Gott. Nein, so einfach kann man es auch nicht machen. Natürlich gehen wir davon aus, dass Gott eingreift in unserem Leben. Aber wir können das nicht als naturwissenschaftliche Beweise anführen. Das geht nicht. Das ist ja genauso, auch wie ich Ihnen vorhin das Beispiel gesagt habe, der Liebe zu dem Ehepartner. Ja, die können Sie doch nicht beweisen an irgendwelchen äußeren Dingen. Ja, wie wollen Sie das machen? Wie häufig Ihr Partner Ihr Blumen schenkt. Und wenn es weiße Rosen sind, dann liebt er sie nicht und rote ja. Oder wenn es zweimal im Jahr ist, nein. Und wenn es dreimal im Jahr ist, ja. Das ist doch Quatsch. Oder wenn Ihr Partner Sie nicht regelmäßig zum Essen einlädt oder Ihnen nicht jeden Morgen einen Kuss gibt, dann nicht oder ja. Oder wie wollen Sie das denn machen? Das zeigt das doch alles nicht. Und da merken wir, auch Gott lässt sich auf diese Art und Weise nicht beweisen, weil unsere Beziehung zu Gott ist ja nicht die zu irgendeinem Gegenstand, den wir untersuchen können, sondern unsere Beziehung zu Gott ist die zu einer Person. Und eine Beziehung zu einer Person, die kann man nur in dem existenziellen Vollzug, das heißt im Leben, erfahren. Aber nicht nur durch irgendwelche Experimente, äußere Experimente. Es gibt natürlich Gründe von unserer Seite aus, die für die Existenz Gottes sprechen. Das glaube ich schon. Aber das sind nicht mehr als gute Gründe. Es sind und es können keine naturwissenschaftlichen Beweise sein. Ich möchte jetzt, so gegen Ende der Zeit, die ich hier habe, noch einmal darauf eingehen, dass ich Ihnen gesagt habe, es gibt unterschiedliche Typen von Menschen, die Gott leugnen. Und da möchte ich Ihnen jetzt ein paar Worte dazu sagen, wie reagieren wir denn darauf? Was hätte ich Ihnen zu sagen, wenn Sie zu einem dieser Gruppen aus der Bevölkerung gehören, die Gott leugnen? Also zuerst einmal, wenn Sie zu denjenigen gehören, die sagen, ich bin einfach im Atheismus erzogen worden. Meine Eltern haben mir nie was vom Glauben gesagt. Ja, dann würde ich Ihnen sagen, das ist halt so. Das ist halt Schicksal. Jeder ist anders erzogen, aber das heißt ja nicht, dass man dabei stehen bleiben muss. Also, wenn Ihre Eltern nie Ihnen gezeigt hat, dass es gut ist, Gemüse zu essen, heißt es ja nicht, dass Sie Ihr Leben lang kein Gemüse essen müssen. Man kann ja neue Sachen im Leben sich damit auseinandersetzen. Und die Frage nach Gott ist immerhin eine sehr, sehr wichtige. Und wenn Sie bisher nicht darüber nachgedacht haben sollten, dann darf ich Ihnen vor Augen führen, dass der Großteil der Weltbevölkerung, weit über 80%, sind überzeugt davon, dass es einen Gott gibt. Und das ist doch ein Grund, sich damit auseinanderzusetzen, mal danach zu fragen, zu überlegen, gibt es ihn wirklich? Also nicht nur dabei stehen zu bleiben, ich habe damit nichts zu tun gehabt, weil meine Eltern mir nichts gesagt haben, also bleibt es dabei. Sondern zu sagen, das ist ein wichtiges Thema und dann sollte ich mich damit intensiver beschäftigen. Das würde ich demjenigen sagen, der sagt, ich bin halt nicht so erzogen worden. Demjenigen, der sagt, ich bin praktizierender Atheist, ich lebe einfach viel bequemer ohne Gott, dem würde ich sagen, das geht ja schon. Aber das geht nur vorläufig. Denn wenn es einen Gott gibt, dann werden sie am Ende schon von ihm zur Rechenschaft gezogen. Und dann ist das bequeme Leben ja schön und nett. Aber es wäre dumm, nicht darauf zu achten, was ist die letzte Konsequenz. Das hört sich für mich so ähnlich an, wie der Teenie, der sagt, es ist doch so nett zu trinken und sich zu betrinken. Da hat man so ein tolles Gefühl. Und dann kommen die Eltern und sagen, ja, aber pass auf. Erstmal, du machst dir deine Gehirnzellen kaputt durch das viele Trinken. Du wirst dann keinen Job mehr bekommen. Du wirst hinterher abhängig werden. Du wirst gewalttätig oder was weiß ich. Und die, nein, ich fühle mich so wohl. Aber sie wissen, dass bei den allermeisten Alkoholabhängigen später solche Probleme auftauchen. Das heißt, es kann ja schon sein, dass ich mich im Moment wohlfühle ohne Gott. Aber die Maßstäbe, die Gott gibt, sind ja nicht nur da, um mir irgendwas wegzunehmen, sondern Gott, der uns als Menschen geschaffen hat, und das glauben wir als Christen, der gibt uns Maßstäbe, weil er uns dafür schützen will, unser Leben kaputt zu machen, wenn wir es eben nicht nach seinen Ordnungen führen. Für mich klingt das so ähnlich wie derjenige, der an der Tankstelle ist. Momentan sind die Preise ja ein bisschen niedriger. Aber wenn Sie sagen, nee, das ist mir alles zu teuer, fährt nach Hause, schließt seinen Gartenschlauch an und sagt, Wasser ist viel billiger, ist mir viel bequemer. Ich habe mein Portemonnaie voll, ich kann nicht da noch zu McDonald's gehen und so weiter. Er tankt dann voll Wasser und eine Zeit lang fährt das Auto sogar noch, vielleicht noch bis zu McDonald's. Ne? Und dann will er weiterfahren, es geht nicht mehr. Und sagt er, oh, Pech gehabt. So ähnlich scheint es mir zu sein, wie jemand sagt, ach, ich bin zu bequem, ich setze mich mit Gott nicht auseinander, ich lebe einfach ohne Gott, aber sich keine Gedanken macht, welche Auswirkungen hat das? Nicht nur im Moment mag das gut sein, sondern welche Auswirkungen hat das auf Dauer? Und die können, wenn es Gott gibt, nur negativ sein. Und wenn es Gott nicht gibt, dann selbst dann würde ich sagen, ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, weil ja jeder, auch der ohne Gott lebt, sich irgendwann die Frage stellen muss, wie begründe ich denn dann meine ethischen Normen, meine Werte, meine Überzeugungen? Ja, warum erwarte ich denn, dass mein Nachbar mich nicht überfällt? Denn wenn es keinen Gott gibt, ja, wieso sollte der es eigentlich nicht tun? Warum sollte nicht wie im Tierreich das Recht des Stärkeren gelten, wenn es keinen Gott gibt? Ob ein Mensch mehr oder weniger, was spielt das dann noch für eine Rolle, wenn es keinen Gott gibt? Denn schließlich werden tagtäglich Tausende von Schweinen getötet. Im wörtlichen Sinne Schweine, nicht? Oder Rindviecher. Warum kein Mensch, wenn der doch nur ohne Gott irgendein höher entwickeltes Tier ist? Oder wie der Peter Singer, also Ethiker aus Australien, heute in den USA, der dann sagt, warum soll man nicht kleine behinderte Kinder töten? Das sind doch auch nur höher entwickelte Tiere. Und ich will ja nicht sagen, dass es so ist, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich will nur sagen, dass der Gott leugnet aus Bequemlichkeit, weil er sagt, es ist einfacher so zu leben, muss sich ja irgendwann die Frage stellen, warum sagt er denn überhaupt noch bei einer Sache, das ist gut und das ist falsch? Woher kommen dann die Maßstäbe? Woher kommen die Werte, wenn es keinen Gott gibt? Und da würde ich versuchen herauszufordern, jemanden, der möglicherweise unter Ihnen ist, der sagt, ich lebe einfach ganz bequem ohne Gott. Aber die Frage, denken Sie daran, was ist auf Dauer? Was kommt am Ende? Was ist, wenn es wirklich einen Gott gibt? Und selbst wenn Sie nicht die Frage stellen, was wirklich ist, wenn es einen Gott gibt, wie wollen Sie denn dann überhaupt Ihre Werte für Ihr tägliches Leben und für die Gesellschaft begründen ohne Gott? Und das ist ein großes Problem. In einem Artikel, den ich mal geschrieben habe, zitiere ich dort den Joschka Fischer, nicht, ehemaliger grüner Spitzenpolitiker. Der sagt auch, das sei für die Grünen eines der Hauptprobleme, dass sie Werte aufstellen können und vermitteln können in der Gesellschaft, die allgemein akzeptiert sind. Und da sagt er, die Kirchen, die haben es ja gut. Die haben Gott, der steht als Autorität dahinter. Aber wir als Grüne, sagt er damals, wir haben ja so eine Autorität nicht. Da können wir einfach nur sagen, mach das. Aber wenn die Leute sagen, nee, wir wollen nicht, ja, was dann? Dann kann man nichts mehr sagen. Dann halt nicht, echt. Da kann man auch sagen, ja, aber wir retten die Welt. Dann sage ich, ja, ich möchte die Welt nicht retten. Warum? Mir doch egal. Ist mir doch egal, wenn die Leute da irgendwo in der Sahara etwas mehr schwitzen, können wir doch sagen, Klimaerwärmung gut für uns in Deutschland. Brauchen wir nicht mal nach Italien fahren, dann haben wir es in Deutschland so warm. Ist halt an der Nordsee so warm wie sonst an der Adria. Auch nett. Wir haben keine großen Probleme, wenn Spanien versteppt. Jetzt könnte man sagen, warum sollen mich die Spanier kümmern? Also nicht, dass sie denken, ich denke so. So argumentiert Joschka Fischer und sagt, er hätte ja gerne göttliche Autorität, um so etwas zu belegen. Aber wenn er die nicht hat, ja, warum sollen die Leute das tun? einfach aus Menschenfreundlichkeit. Aber warum sollen sie menschenfreundlich sein? Naja, also das würde ich demjenigen sagen. Demjenigen, der sagt, ich bin Agnostizist, also ich weiß es nicht genau, vielleicht ja, vielleicht nein. Da würde ich sagen, das ist schon eine gute Stellungnahme. Da hat man zumindest schon mal anerkannt, dass die Frage nicht so einfach und platt zu beantworten ist. Aber man sollte nicht dabei stehen bleiben. Denn nur einfach zu sagen, ich weiß es nicht, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, das ist ja noch nicht das Ende der Diskussion. Jetzt ist die Frage, gibt es denn gute Wege, Gründe zu überprüfen, ob es Gott gibt oder nicht? Ich könnte dann das so machen wie Blaise Pascal, bekannter Naturwissenschaftler und Philosoph, der hat das dann versucht, mit einer Wette zu lösen und hat gesagt, wir können die Existenz Gottes nur mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung berechnen. Gibt es auch modernere Autoren wie Richard Swinburne, Philosoph, ein englischsprachiger Philosoph, der das in einer ähnlichen Weise macht. Und dann sagt er, das spricht für die Existenz Gottes, das spricht dagegen. Und dann sagt er, am Ende spricht aber mehr für die Existenz Gottes als dagegen. Also ist es vernünftig anzunehmen, ihn gibt es. Das kann man ja auch machen. Aber dann muss man sich Zeit nehmen. Das geht nicht einfach mal so bei einem Stammtischgespräch oder beim Kaffeetisch. Sondern um sich dann intensiv damit auseinanderzusetzen, dann muss man sich das auch anhören. Da muss man intensiv darüber nachdenken. Da muss man sich intensiv mit beschäftigen. Denn auch hier gilt ja, das ist eine der wichtigsten Fragen für unser Leben. Denn wenn es Gott gibt, verändert das ja ganz, ganz viel. Plötzlich sehen wir, vieles in unserem Leben ist Führung. Da steht ein Gott dahinter. Wir merken, das ist der uns in die Welt gestellt hat. Der, der uns eine Richtschnur gibt, wie wir uns verhalten sollen. Der am Ende dann bewerten wird, was wir gemacht haben. Das spielt dann ja alles eine Rolle für unser Leben. Also eine unheimlich wichtige Sache. Und dann sollten wir Zeit dafür investieren. Also Agnostizist zu sagen, wir wissen doch nicht ganz genau, ja dann überprüfen Sie die Argumente. Und dann überprüfen Sie auch die Argumente von einem Richard Dawkins. Oder kommen Sie morgen früh wieder, ich werde dann ja noch einige Argumente intensiver diskutieren. Und dann werden Sie merken, es gibt eigentlich gar keinen guten Beweis gegen die Existenz Gottes. Es gibt keinen. Aber ich meine, dass es gute Hinweise gibt dafür, dass es einen Gott gibt. Wenn Sie jetzt ein kämpferischer Atheist sind, dann kann ich Ihnen nicht sehr viel sagen, denn dann haben Sie sich lange entschieden. Dann sind Sie ein Gläubiger des Atheismus. Aber ein Gläubiger an den Atheismus steht da nicht besser als der Gläubiger an den christlichen Glauben, zumindest was den Glauben angeht. Denn beweisen kann ein kämpferischer Atheist seine Position nicht. Da können Sie die Bücher lesen von all den bekannten Atheisten unserer Zeit. Und ich habe die meisten dieser bekannten Atheisten gelesen, auch in ihrem Original, mich mit ihnen auseinandergesetzt, also literarisch dabei. Und mich überzeugen diese Argumente nicht. Lesen Sie sie durch. Dafür muss man keine Angst haben dabei, wenn man diese Fragen hat. Aber lesen Sie nicht nur Literatur, die sich auf billige Art und Weise über Christen lustig macht. Das kann man tun, aber das hilft ja keinem weiter. Sondern dann lesen Sie auch die Bücher, die gute Argumente für die Existenz Gottes bringen. Und hier muss ich auch sagen, wenn jemand auf die Frage ist nach der Existenz Gottes, letztendlich wird man das nur beantworten können, wenn man sich auf Gott einlässt. Allein Nachdenken kann höchstens dazu führen, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt. Aber erfahren, ob es Gott gibt, wird man erst, wenn man sich darauf einlässt, und zwar so einlässt, wie Gott es selbst anbietet. Denn in der Bibel lesen wir ja solche Aussagen. Jesus sagt, die, die wissen wollen, ob ich die Wahrheit sage, die sollen den Willen meines Vaters tun, zum Beispiel. Und dann werden sie inne werden, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Oder er sagt auch wann anders, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbart. Also das sind die Wege, die Gott vorgibt und sagt, wenn du Gott erkennen willst, dann geht das nicht nur nach deiner Vorstellung, sondern dann kommt das darauf an, wie Gott bereit ist, sich zu zeigen. Und wenn Gott nicht so bereit ist, sich zu zeigen, wie du es willst, dann kannst du immer davon ausgehen, die gibt es nicht. Also dann kann ich sagen, Gott, wenn jetzt in 5 Minuten ein roter Ferrari vor der Tür steht und der kommt jemand und gibt mir den Schlüssel, dann glaube ich, dass es dich gibt. Ja, und jetzt können wir 5 Minuten warten, dann ist die Veranstaltung hier vorbei und wahrscheinlich werden Sie feststellen, es ist kein roter Ferrari draußen. Heißt das nun, dass es keinen Gott gibt? Nun, ich könnte das ja auch ganz anders anwenden. Also Sie wissen gerade, Bundestagswahl in Deutschland. Jetzt schreibe ich der Frau Merkel einen Brief und schreibe, liebe Frau Bundeskanzlerin, ich glaube nicht, dass es Sie gibt. Es sei denn, Sie sind übermorgen um 12 Uhr mit einem roten Ferrari vor meiner Haustür. Und ich weiß nicht, ob sie dann kommt oder nicht. aber ich nehme mal an, sie würde nicht kommen. Und dann kann ich hinterher jedem von Ihnen sagen, ich habe ihr eine Chance gegeben, zu beweisen, ob es sie gibt oder nicht. Es gibt keine Angela Merkel. Und jetzt sagen Sie, ich habe sie auch im Fernsehen gesehen. Da sage ich, hey, Schauspieler, alles nur Schauspieler im Fernsehen. Oder ist einem von Ihnen Angela Merkel schon mal persönlich begegnet? So richtig persönlich, also nicht so aus der Entfernung. Ne? Ich kann immer noch ein Schauspieler-Double sein. Richtig persönlich. Haben Sie schon mal die Unterlagen, haben Sie schon mal einen Pass geprüft von Angela Merkel? Nicht? Ja, woher wissen Sie, ob es sie überhaupt gibt? Also nicht, dass Sie jetzt denken, ich bin vollkommen abgehoben, aber so ähnlich argumentieren hier einige für Gott. Nicht? Sie stellen Gott Bedingungen nach Ihrer Vorstellung und sagen, wenn Gott nicht auf diese Bedingungen eingeht, gibt es ihn nicht. Und da sage ich Ihnen, das ist unsinnig. Wenn Sie wissen wollen, ob es Gott gibt oder nicht, dann müssen Sie sich auf seine Bedingungen einstellen. Und seine Bedingungen sagen, lass dich drauf ein. Fang erst mal an zu beten. Gestehe erst mal ein, dass du schuldig bist. Lies in der Bibel. Fang an, mit mir zu sprechen. Und dann wirst du, wie Luther es drauf denkt, inne werden. Zu Deutsch heute heißt das, dann wirst du gewiss werden. Dann wird dir klar werden, dass es Gott gibt. Und plötzlich ist das unmittelbar klar. Weil Gott es klar macht. Er schreibt davon, dass derjenige, der eine Beziehung zu ihm aufbaut, den Heiligen Geist bekommt und dass dieser Heilige Geist, Luther schreibt dann, Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, dieser Heilige Geist ist in uns, diese Instanz Gottes kommt dann in uns und macht uns innerlich auf einen Schlag klar, ja, Gott ist da. Und plötzlich machen wir die Augen auf und erkennen überall, wo Gott auch ist. Wir erkennen Führung in unserem Leben und merken, ach, da war doch Gott dahinter. Wir beten und haben plötzlich Gebetserhörungen, wo Gott darauf antwortet, ja, da passiert das tatsächlich. Wir lesen in der Bibel, schlagen etwas auf und merken, das spricht ja direkt in mein Leben hinein und viele andere Dinge mehr. Und da merken wir im Nachhinein, Gott ist da. So ähnlich ist das ja auch, wenn ich es wieder mal als Vergleich bemühen darf mit der Liebe. Es wird nie einen hundertprozentigen Beweis für die Liebe eines anderen Menschen geben, wie denn auch. Und trotzdem sind sich wahrscheinlich viele Ehepaare darüber im Klaren und würden sagen, ja, mein Partner liebt mich. Hoffe ich zumindest für viele, die das sagen. So. Wenn nicht, dann müssen sie daran arbeiten. Aber das sollte das Ziel sein. Trotzdem, das ist etwas, ich lasse mich auf die Beziehung ein und dann merke ich das. Ich kann nicht sagen, da gibt es Lieschen Müller in Hamburg und die liebt mich. Ich habe die noch nie gesehen, noch nie was von ihr gehört, aber die liebt mich. Ja, woher soll ich denn das wissen und woher soll die mich lieben? Das kann doch erst entstehen, wenn ich in eine Beziehung eingetreten bin. Und genauso ähnlich ist es hier bei Gott. Eine Gewissheit über Gott können wir erst da gewinnen, wo wir in diese Beziehung eintreten. Wir können vorher viele Gründe sammeln. Wir können Argumente sammeln, logisch überprüfen und dann spricht schon sehr viel für Gott. Aber eine Sicherheit, innere, die werden wir erst da bekommen, wo wir bereit sind, uns auf die Existenz Gottes einzulassen. Und ein letztes Wort hier für all diejenigen, die versuchen, beides miteinander zu verbinden. Es gibt dann auch die Menschen, die sagen, naja, ich will ja auch bei Gott sein, also im Jenseits verurteilt zu werden, will ich ja nicht. Ich will bei Gott sein, aber ich will trotzdem ein gottloses Leben führen. Das geht natürlich nicht. Also da muss man sagen, das geht nicht. Denn wenn es wirklich Gott gibt und wenn du davon überzeugt bist und wenn du Gottes Vergebung in Anspruch nehmen willst für dein Leben, dann kannst du doch nicht allen Ernstes sagen, jetzt führe ich meinen Alltag, aber trotzdem nach meiner Fasson mache ich das so, wie es mir gerade passt, weil das Leben in erster Linie Genuss ist und Gott mein Leben einschränkt. Das ist hier Quatsch. An was für einen Gott glaubst du denn? Der Gott, den die Bibel nennt, der will durch alles, was er dir sagt, dein Gutes. Und wenn er dir sagt, tu das nicht, dann ist das nicht, um dir was wegzunehmen, sondern dann ist das, um dich zu schützen. Also das ist so ähnlich, irgendwie mein Sohn, ich weiß nicht, war er 5 oder 6 Jahre alt, dann wollte er unbedingt eine Pistole. Jungs haben das ja manchmal so, echt. Und also er hat mich dann gebeten, ob ich ihm nicht eine geben könnte. Also ich habe keine, deshalb habe ich ihm auch keine geben können. Aber selbst hätte ich eine gehabt, hätte ich sie ihm natürlich nicht gegeben. Ich denke, sie wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt denkt mein Sohn erstmal, oder dachte damals, ich bin böse als Vater, weil ich ihm das nicht so erlaube. Bin ich als Vater böse, wenn ich ihm als 5-Jähriger keine richtige Pistole zum Spielen gebe? Der denkt das zwar, aber das ist ja nicht so. Aber so sind manche Christen, die meinen, Gott hat mich zwar gerettet, aber jetzt macht er mir das Leben so schwer, der verbietet mir so viele Sachen, die eigentlich so toll und gut sind. Nein, das tut er gar nicht. Gott verbietet uns gar nichts, was wirklich gut und toll ist. Sondern wenn er uns was verbietet, dann nur, weil er weiß, ich sehe schon 20 Jahre weiter als du. Und ich weiß, das kommt hinterher schlecht raus. Und deshalb mach's lieber nicht. Und das gilt natürlich für die Regeln, die die Bibel aufstellt. Nicht diejenigen, die irgendwelche Menschen aufstellen dabei. Aber es gibt viele Regeln, die stehen in der Bibel. Und an die sollten wir uns richten. Also sozusagen errettet werden und an Gott glauben in der Gemeinde, aber im Alltag Gott losleben, das passt nicht zueinander. Das geht gar nicht. Weil wenn du wirklich denkst, dass Gott es gut mit dir meint, dass er dir Schuld vergibt, dir ein neues Leben geben will, ja, dann wäre es total unsinnig anzunehmen, dass er nicht für dein tägliches Leben genauso Hilfestellung bietet, genauso dir zeigen will, was richtig und was gut ist und was dran ist. Also da sollte man nicht dieser Prägung der Gesellschaft nachlaufen, die im öffentlichen Leben Gott vollkommen rausdrängen will. Ich habe ja gesagt, Säkularisierung. Alles, was das tägliche Leben angeht, da hat Gott nichts zu sagen. Das ist nur meine Sache. Nur im Gottesdienst vielleicht, da hat Gott was zu sagen. Solch einen Gott gibt es nicht. Wenn Gott wirklich da ist, dann hat er in jedem Lebensbereich was zu sagen. Weil er auch in jedem Lebensbereich den viel besseren Überblick hat als wir. Und deshalb für diejenigen, die beides machen wollen, das ist eine schlechte Lösung. Da sollte man sich entscheiden.